Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Erni. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 46 von Ernährung Plus, dem Foodcast. Ja, jetzt dauert es nicht mehr allzu lange, dann ist tatsächlich auch schon Frühling, der März steht sozusagen direkt vor der Tür. Manon, vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz, wie du so weit durch den Winter gekommen bist. Bei dir waren es ja zwischendurch eine größere Zeit in der Messerhalle. Da kriegt man eh nicht so viel mit vom Wetter draußen, oder?
Ja, hallo Marc, genau. Also 10 Tage in der Messehalle, da war das Wetter draußen eigentlich egal. Aber tatsächlich hatten wir ja hier in Berlin letzte Woche nochmal so einen richtigen Wintereinbruch mit Schnee und die Kinder sind Schlitten gefahren. Das war ganz schön. Aber jetzt freue ich mich dann auch auf den Frühling, wenn es ein bisschen wärmer wird und man spazieren gehen kann und auch wieder draußen sitzen kann, so im Café, so bei 14 oder 15 Grad. Das finde ich ganz schön.
Ja, ist ja auch schön, dass es jetzt dann doch wieder ein bisschen wärmer wird. Und wir schauen mal. Ich habe mir schon ein bisschen im Februar zumindest mal 3-4 Tage Wärme abgeholt. Da war ich auf den Kanaren, das war schon mal ganz nett. Schon mal so die ersten Frühlingsgefühle geholt. Die tragen mich jetzt, glaube ich, noch so die letzten 6 Wochen durch. Sehr gut. Ja, und heute unser Thema ist ein ähnliches wie im letzten Monat oder vielleicht auch ganz konträr. Wir werden sehen. Beim letzten Mal ging es nämlich um vegane Käsealternativen. Dieses Mal reden wir tatsächlich über das Original, also um den Käse. Und einen Experten haben wir natürlich auch dieses Mal wieder und der kennt sich namentlich schon damit aus. Er heißt nämlich Captain Cheese.
Captain Cheese heißt eigentlich Markus Bornholz, ist Diplom-Käsesommelier aus Kiel und zweiter Vorstand im Verband der Käsesommeliers. Er ist Fachtrainer für Käse bei Edeka und bildet dort die Thekenkräfte aus. Und hat ein Buch zu seinem liebsten Thema geschrieben. Käse für Dummies.
Hallo.
Hallo.
Ja, moin moin.
Zunächst mal, ja, Captain, was hat das eigentlich mit Käse zu tun? Den Käse wirst du ja wohl nicht aus dem Meer fischen, oder? Wie kommst du genau zu deinem Namen? Und was macht denn eigentlich ein Käsesommelier ganz genau?
Naja, genauso wie ein Captain sein Schiff und seine Besatzung bzw. seine Passagiere sicher durch die Tücken der See befördert, navigiere ich käseinteressierte Menschen durch die Welt der Käsespezialitäten. Und gleichzeitig ist das für mich natürlich auch ein Bezug zu meiner Kieler Heimat. Also wir haben hier natürlich also viel mit Seefahrt zu tun, viel maritim und dann passte das einfach so vom Namen her. Das Betätigungsfeld für einen Käsesommelier ist extrem vielseitig. Also viele meiner Kollegen arbeiten im Verkauf, beraten hinter den Käsetheken ihre Kunden hinsichtlich Geschmack und Verwendungsmöglichkeiten von Käse. Und darüber hinaus gibt es halt auch noch Kollegen, die sich beispielsweise dann auf die Bewertung von Käse spezialisiert haben. Und auch nicht wenige Käser sind ausgebildete Käsesommeliers. Ich arbeite zum Beispiel hauptberuflich in der Personalentwicklung. Das heißt, ich bilde die Käsetheken-Crews bei Edeka Nord aus. Daneben biete ich mit meiner kleinen Firma Captain Cheese auch geführte Käseverkostungen und Käse-Events an. Schreibe Käsegeschmacksprofile. Das wäre dann eher so für die Käsereien, die das Ganze dann im Marketingbereich verwenden. Und das hat mich in den letzten Jahren, hat mich das auch zu meinem Ehrenamt geführt. Da bin ich als zweiter Vorstand beim Verband der Käsesommeliers unterwegs. In meinem Fall arbeite ich in der Weiterbildung. Das ist also nicht nur beruflich, das ist auch ehrenamtlich. Da dann auf ein bisschen anderem Level, weil da sind wir dann bei den Käsesommeliers wieder. Und du siehst letztendlich halt, also es gibt unwahrscheinlich viele verschiedene Betätigungsfelder für den Käsesommelier. Vom Verkauf, von der Beratung bis hin in die Weiterbildung. Eigentlich ein super spannendes Arbeitsfeld.
Jetzt ist Käse ja nicht gleich Käse. Also es gibt ja wahnsinnig viele Käsesorten, Weichkäse, Hartkäse, Schmelzkäse und was nicht noch alles. Was sind denn für dich als Käsesommelier die wichtigsten Käsesorten?
Ja, da würde ich mal sagen, das ist natürlich für mich unmöglich, das an jetzt einzelnen speziellen Sorten festzumachen. Heutzutage gehen wir davon aus, dass es weltweit so um die 5000 Käsesorten gibt. Und da wirst du natürlich verstehen, dass es schwierig ist, da jetzt sowas wie eine Top 10 zu benennen. Ich würde denn da viel lieber nach der Milch gehen. Und so sind mir Rohmilchkäse beispielsweise eine absolute Herzensangelegenheit, weil ich bei einem Rohmilchkäse immer eine wesentlich breitere Geschmacks- und Aromenvielfalt finde. Und gleichzeitig erfordert auch die Herstellung von einem Rohmilchkäse unwahrscheinlich mehr Know-how und Handling, einfach höhere Skills. Und das macht die ganze Geschichte dann auch noch mal ein ganzes Stück anspruchsvoller. Das soll aber nicht heißen, und das ist so ein Punkt, den ich da vielleicht an der Stelle auch nochmal nennen will, auf jeden Fall, muss von diesem ganzen Schwarz-Weiß-Denken, muss man auf jeden Fall weggehen. Ne? Also es heißt nicht, dass jetzt Rohmilchkäse die einzigen Käse sind. Du findest auch super geile Käsesorten tatsächlich denn aus pasteurisierter Milch beispielsweise.
Mhm. Gut, die Frage ist ja auch der Geschmack immer beim Käse. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz irrelevant für einen Käsesommelier. Man kennt ja auch die Weinsommeliers, wo das auch ganz wichtig ist. Wie testest du denn überhaupt den Geschmack eines Käses und woran machst du denn einen guten Geschmack? Wovon machst du den abhängig?
Würde ich auf jeden Fall abhängig machen. Das fängt beim Milchtier an. Ne? Also der gute Geschmack fängt immer auf der Weide, bei der Fütterung, bei der artgerechten Haltung des Milchviehs an. Weil du kennst es sicher auch, ne? Wenn du einen schlechten Tag hast, wenn du dich nicht wohlfühlst, wenn es dir nicht gut geht, kannst du keine gute Arbeit leisten. Und das ist bei einer Kuh oder bei einem Schaf, bei einer Ziege, ist das natürlich ganz genauso. Ne? Wenn die einen schlechten Tag haben, dann leidet die Milchqualität drunter. Und ich kann eben nicht, wenn ich anfange, einen Käse zu produzieren aus einer zweitklassigen Milch, erwarten, dass ich dann einen Top-Ergebnis, einen perfekten Käse am Ende habe. Das geht nicht. Und zweiter Punkt wäre für mich dann ganz klar die Herstellung. Ne? Und Milch als Naturprodukt ist halt wirklich jeden Tag anders. Du merkst dann schon, wenn beispielsweise bei den Kühen ist es ja so, dass in der Herde die Leitkuh hat das Sagen. Und wenn die Leitkuh eine andere Kuh auf dem Kieker hat, dann kann das also wirklich schon sein, dass die Milch in ihrer Beschaffenheit in der Käserei sich anders verhält als am Vortag. Und das ist eben so der Punkt, wo ich da einen Vorzug ganz klar gebe, so der handwerklichen Produktion, weil ich kann es nicht einem Computerprogramm überlassen, dieses hohe Maß, sag ich mal, an Wissen und an Erfahrung da einfließen zu lassen. Und auch wenn es in diesem Bereich zweifelsohne total tolle Käse gibt, ne, also die Königsdisziplin ist für mich der Hofkäse, und geschmacklich habe ich halt die Erfahrung gemacht, dass die besten Käse häufig aus geschlossenen Betriebskreisläufen stammen. Und das soll eben bedeuten, es wird die Milch der eigenen Kühe verwendet. Es wird keine Milch zugekauft, es werden keine Futtermittel zugekauft. Und auch Produktion und Reifung des Käses erfolgen dann praktisch an einem Ort.
Spülst du dir eigentlich zwischendurch den Mund aus, wenn du den einen Käse probierst und dann den anderen, so wie die Weinsommeliers, oder wie machst du das?
Ja, also man sieht dann schon zu, dass man zwischendurch neutralisiert, ne? Meistens mit Wasser. Vielleicht noch mal ein Stück Brot dazu. Im Wesentlichen ist es denn aber so, dass wir da eine Technik haben, die sich da also bewährt hat. Das ist einfach die Gaumenlogik, sagt man. Ne? Also du würdest jetzt, klar, wenn wir einen Käse verkosten würden und wir würden mit einem Blauschimmel, der zu der intensivsten und stärksten Käsefamilie gehört, wenn wir damit beginnen würden, wärst du danach nicht mehr in der Lage, beispielsweise milden Ziegenkäse rauszuschmecken, also die Nuancen rauszuschmecken. Und deswegen sagt man eigentlich, du fängst mit dem schwächsten Käse an oder mit dem Käse mit der schwächsten Intensität und arbeitest dich dann langsam denn zur stärksten Intensität vor. Das ist eigentlich so der beste Weg.
Du hast ja eben schon kurz den Herstellungsprozess angedeutet und hast gesagt, am Anfang steht logischerweise die Kuh. Also in der Regel kommt ja die Milch dann von der Kuh. Du hast auch erwähnt, die Milchbeschaffenheit kann dann durchaus auch anders sein. Vielleicht kannst du uns mal kurz mitnehmen, zum Beispiel am Beispiel Hartkäse. Wie wird denn aus der Milch von der Kuh dann am Ende der Hartkäse? Was für Schritte geht man dazwischen und wie lange dauert das?
Ich versuche das mal ganz simpel so zu skizzieren. Am Anfang steht die Milch und die müssen wir natürlich erstmal in den festen Zustand bringen. Und da habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder arbeite ich mit Milchsäurebakterien, dann habe ich dann letztendlich einen Sauermilchkäse, oder ich arbeite mit Lab. Und das ist logischerweise dann Labkäse. Ja, und das gebe ich dann eben entsprechend dazu. Die Milch wird erwärmt, die Kulturen können sich vermehren, beziehungsweise das Lab seine Arbeit machen. Und dann bekommt die Milch eine Konsistenz, die so etwa vergleichbar ist mit einem Pudding. Und diese Masse, die nennt man dann Galerde, die muss geschnitten werden. Und dann arbeitet man normalerweise mit einer Käseharfe und schneidet den Bruch. Und dabei trennt sich halt dieser Käsebruch von der Molke. Das ist so der erste Part. Und mit dem nächsten Schritt, also mit dieser Schnitttechnik, sag ich mal, bestimme ich dann auch tatsächlich schon, was für einen Käse ich produzieren möchte. Also werden diese Bruchwürfel beispielsweise in Walnussgröße in etwa geschnitten, also sind sie ein bisschen größer, dann produziere ich einen Weichkäse. Und erklärt sich eigentlich ganz einfach darin, dass in einer größeren Würfelgröße, in einer größeren Bruchkorngröße, habe ich natürlich dann auch mehr Molke drin, habe ich mehr Flüssigkeit drin. Ne? Und logischerweise, umso mehr Flüssigkeit drin ist, umso weicher wird denn der Käseteig am Ende. Und wenn ich jetzt Nahtkäse, wie du es in der Frage eben dargestellt hattest, produzieren möchte, dann würde ich diese Würfelgröße ganz klein schneiden. Ne? Also dann würde ich in etwa auf Getreidekorngröße gehen. Gibt es dann immer viele Bezeichnungen, ne? Ob das jetzt Gerstenkörner, Weizenkörner oder sowas sind. Ne? Also da, ich finde, da ist man mit Getreidekorngröße ist man dann immer schon ganz gut dabei. Das heißt also, die werden also wirklich klein geschnitten, muss gleichmäßig erfolgen, das Ganze. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann habe ich beim Hartkäse, habe ich dann noch so ein paar technische Sachen, die ich beachten muss. Die will ich jetzt hier gar nicht reinbringen. Das würde vielleicht so ein bisschen zu weit führen. Eins würde ich auf jeden Fall erwähnen wollen, das wäre das Nachbrennen. Ne? Also ich habe meinen Kessel, in dem denn die Molke und dieser kleingeschnittene Bruch ist. Das würde ich dann nochmal erhitzen auf ungefähr 52 bis 57 Grad, sowas in dem Dreh, je nachdem Kesselgröße und Milchmenge für eine bestimmte Zeit. Und dadurch habe ich nochmal so eine Kontraktion praktisch im Eiweiß, im Casein. Ne, das heißt also, da wird noch ein bisschen mehr Molke rausgepresst. Und unser Ziel bei einem Hartkäse ist es ja, dass es so lange wie möglich haltbar ist. Ne? Deswegen auch so wenig wie möglich Wasser drin. Und das wäre dann auch schon das Nächste. Dann geht das Ganze dann in die Form. Der Bruch wird also praktisch aus dem Kessel gehoben. Das Ganze wird gepresst. Da brauche ich beim Hartkäse unwahrscheinlich viel Druck, teilweise auch sehr lange. Und dann geht's eigentlich auch schon ins Salzbad und hier in die Reifung. Und da sind wir beim Hartkäse bei einer Mindestreifung von ungefähr 3 Monaten.
Ich muss noch eine ganz typische Sendung mit der Mausfrage hinten dran schieben. Wie kommen denn die Löcher in den Käse?
Ja, da hast du prinzipiell 2 Möglichkeiten. Ne? Also einmal, wenn du runde Löcher hast, so wie man das ganz klassisch kennt, nehmen wir mal jetzt einen Emmentaler, dann ist es da tatsächlich eine Reifungskultur, die zu Anfang der Milch zugegeben wird. Dann sprechen wir von Propionsäurebakterien. Und die guten, die sind thermophil, das heißt also, die mögen Wärme. Und diese Käse werden dann eben, nachdem sie ausgekäst sind, jetzt im Fall von Emmentaler auch Hartkäse, ne, geht das Ganze erstmal in eine wärmere Reifung. Das heißt, die liegen so die ersten 1 bis 2 Wochen, liegen dann so bei 18 bis 20 Grad. Da können diese Bakterien ihre Arbeit machen und setzen fangen einen Gärprozess an. Und weil der Käse ja im Salzbad gewesen ist und bereits eine Rinde hat, kann dieses Gas nicht weg, bleibt dann praktisch als Loch im Käse, wenn du so willst. Und die andere Möglichkeit, die es denn noch gibt, ohne Propionsäurebakterien, also du hast ja in einem Gouda, hast du ja beispielsweise auch so eine Löcher, das ist dann auch in der Reifung, das sind mal irgendwas gärt, irgendwie ist allerdings nicht so stark, deswegen auch nur vereinzelt kleine Löcher. Oder dann eben, wie wir es hier bei uns oben im Norden sehr bekannt oder sehr beliebt, der Tilsiter, da haben wir eine sogenannte Bruch- oder Schlitzlochung. Ne? Und diese Bruch- oder Schlitzlochung kommt eben daher, dass der Käsebruch in die Form gefüllt wird dann nicht gepresst, sondern diese Form wird nur in bestimmten Intervallen wird die gewendet. Das heißt, der Käsebruch presst sich durch sein eigenes Gewicht. Ne? Und da, wo sich die Würfel nicht ganz schließen, da bleiben dann diese schlitzförmigen Löcher übrig. Das ist so einmal die Lochbildung.
Sehr schön, wunderbar. Jetzt sind wir auf alle Fälle schon mal deutlich aufgeklärter. Aber eine Frage stellt sich da auch immer, wie gesund ist denn eigentlich Käse? Es sind ja ganz viele Proteine drin und natürlich auch Fett in unterschiedlichen Gehalten. Aber ist das Ganze dann am Ende auch wirklich gesund für alle?
Ja, das ist natürlich immer so die Frage, ne? Also jetzt muss man sagen, ich bin weder ein Arzt noch ein Ernährungsberater, deswegen alle Angaben ohne Gewähr, aber ich glaube doch, dass wir mit Käse doch ein durchaus gesundes Lebensmittel haben. Ne? Also denken wir jetzt nur mal beispielsweise an die enthaltenen Vitamine und die Mineralstoffe. Nehmen wir mal hier als Beispiel Calcium. Mit einem Stück Hartkäse hat man rund 1 Gramm Calcium auf 100 Gramm Käse. Und das ist schon wirklich eine Hausnummer. Ne? Also insbesondere, wenn man an die Ernährung in der Schwangerschaft beispielsweise denkt. Da ist ja die Empfehlung, pro Tag dann 1 Gramm Calcium aufzunehmen. Und das kannst du natürlich auch mit 11 Kilo Kartoffeln erreichen. Ne? Nur dann stellt sich so die Frage... Dann stellt sich natürlich halt nur die Frage, A, wo willst du das alles hinessen? Und B, wer soll das auch noch schälen? Ne? Das haut halt nicht hin. Ne? Und da bist du mit Käse, bist du halt super dabei. Oder wenn wir mal denken Richtung Sauermilchkäse. Ne? Also kaum Fettgehalt, aber unwahrscheinlich viel Protein. Jetzt, wenn du jetzt zur Sportlerfraktion gehörst, die dann... auf Muskelaufbau abzielt, ist das natürlich ein super interessantes Lebensmittel letztendlich. Na, aber ich glaube, unterm Strich muss man halt auch sagen, es ist wie bei anderen Lebensmitteln auch die Menge macht's letztendlich. Und du musst halt aufpassen, also man darf es nicht übertreiben. Aber das ist mit Schokolade ja das Gleiche.
Ja, Marc hat ja gerade schon angedeutet, da sind ja auch unterschiedliche Fettgehalte, je nachdem, welchen Käse man hat. Und dann steht ja auf der Verpackung meistens drauf, Fett in Trockenmasse, also abgekürzt. Was heißt es denn eigentlich, Fett in Trockenmasse?
Ja, Fett in Trockenmasse heißt, dass man also den Fettgehalt, der angegeben ist, dass sich der nur auf die Trockenmasse bezieht. Und das ist natürlich so ein bisschen, das ist natürlich jetzt so ein bisschen abstrakt. Ich versuche es mal zu erklären. So ein Käse hat ja während seines Lebenszyklus, also von der Produktion, ne, bevor denn aus dem Salzbad kommt, dann in die Reifung geht, bis hin zum Konsumenten im Kühlschrank, verliert er ja auf seinem Weg unwahrscheinlich Wasser. Ne, also das heißt, durch Verdunstung wird dieser Käse theoretisch immer leichter. So, diese Veränderungen von Tag zu Tag sind natürlich minimal. Ne? Aber würde man jetzt den Fettgehalt, der würde sich natürlich mit diesem sinkenden Wassergehalt auch ständig verändern. Und das heißt also, wenn man es jetzt mal so auf die Spitze treibt, auf die Idee kommt natürlich keiner, aber man müsste ja jeden Tag den Käse labortechnisch untersuchen lassen, um zu schauen, was haben wir denn heute für ein Fettgehalt. Ne? Und jetzt kam man dann auf die Idee, man macht das ein bisschen abstrakt, man nimmt diesen Käse und entzieht ihm theoretisch den Wassergehalt von dem, was da überbleibt. Das ist natürlich in Wirklichkeit, wäre das so drüg, da würde kein Mensch mehr beigehen. Ne? Aber da messe ich also praktisch meinen Fettgehalt und dann habe ich den sogenannten Fettgehalt in der Trockenmasse. Das ist ein Wert, den kann ich also für diesen gesamten Produktlebenszyklus angeben und er bleibt immer gleich.
Und das heißt aber, der tatsächliche Fettgehalt ist eigentlich höher
Der
oder
tatsächliche
niedriger?
Fettgehalt ist niedriger tatsächlich, ne?
Okay.
Wenn man jetzt mal denkt, du hast ja manchmal an den Käsetheken so diese schönen Frischkäse-Zubereitungen und Fett ist natürlich auch in der Küche natürlich total toll, weil Geschmacksträger. Ernährungsphysiologisch ist es nochmal eine andere Sache, ist auch wichtig, aber wahrscheinlich nicht in der Menge. Da ist es dann halt letztendlich so, dass du ganz schnell bei einem Frischkäse zu einem Fettgehalt kommst von 70% Fett in der Trockenmasse. Das hört sich im ersten Moment, hört sich das natürlich desaströs an. Das wäre ungefähr, wenn man den Hintergrund nicht durchschaut, als würde man an so einem Stück Butter lutschen. Ist natürlich auch nicht so der Hit. Und wenn man das zum Beispiel runterrechnet, man kann hier mit Faktoren arbeiten, ne? Also wir haben einen Trockenmassefaktor von 3, dann nehme ich diese 70%, rechne die durch 10 mal 3, nach Adam Riese kommen wir dann auf 21 und 21%, das ist dann so über den Daumen das, was wir denn an Fettgehalt absolut haben. Und ich finde, das hört sich dann natürlich schon viel freundlicher an als die 70% Fett in Trockenmasse.
Ja, Käse ist ein Milchprodukt, logischerweise, das wissen wir alle. Allerdings ist dann auch die Frage, es gibt ja oftmals, auch wenn man in den Supermarkt geht, steht dann auch praktisch laktosefrei dabei beim Käse. Wie geht das eigentlich? Also es heißt, es gibt auch Käse für Laktoseintolerante.
Jetzt wird's spannend. Also es gibt ja so ein Dogma, den ich in meiner Ausbildung begegnet bin. Ja, also das ist ja interessanterweise zurückblickend auf die Ausbildung zum Käsesommelier. Da sind einige Dogmen unterwegs und man muss sich da nach und nach von befreien. Dieses Dogma hinsichtlich der Laktoseintoleranz besagt, dass wenn ich einen Käse mit einer Reifezeit von mindestens 3 Monaten habe, der soll denn laktosefrei sein. Und das Ganze ist begründet damit, dass die Milchsäurebakterien, die über die Milch praktisch ja logischerweise dann auch im Käse sind, diese Laktose verstoffwechseln zur Milchsäure. Und jetzt bin ich vor gut 4 Jahren, bin ich mal wieder in Österreich gewesen und da hat mir ein Tiroler Käser hat mir dann erzählt, dass eigentlich jeder Käse laktosefrei ist, sobald er aus dem Salzbad kommt. Das ist natürlich für mich so ein bisschen revolutionär gewesen, ne, weil das deckte sich natürlich nicht mit dieser Aussage der 3 Monate. Und da musste ich dann mal so ein bisschen in die Tiefe gehen und musste mal so ein bisschen nachgucken. Und ich habe seitdem auch mit ganz, ganz vielen Käsern gesprochen. Also es ist tatsächlich so, dass dieser Hydrolyseprozess, so nennt man praktisch diese Verstoffwechselung von Milchzucker zu Milchsäure durch die Milchsäurebakterien, das geht relativ schnell. Ne, und da sprechen wir von maximal 5 Stunden. Das heißt also, der Käse ist tatsächlich laktosefrei, eigentlich, wenn er aus dem Salzbad kommt. Es gibt dazu Untersuchungen in der Schweiz, die sind seit den 70er Jahren, sind die dabei und die konnten in keinem einzigen Schnittkäse, in keinem einzigen Hartkäse konnten die Laktose nachweisen. Bei den Weichkäsen, die sie geprüft haben, das waren so 70 an der Zahl, die in dieses Panel fallen, sind es ungefähr 10% gewesen, wo Laktose zwar nachgewiesen werden konnte, aber immer noch unter dem Grenzwert. Also es würde denn gesetzlich bei uns als laktosefrei gelten. Und jetzt, um diese Frage zu beantworten, glaube ich, müsste man ganz genau gucken, wie steht es denn um diese Person, die den Käse konsumiert. Ne? Ich glaube, dass wir bei einer Laktoseintoleranz wirklich einmal die Frage stellen müssen, Ist sie überhaupt diagnostiziert? Das wäre dann so der erste Part, weil die Symptome, die wir hier haben, finden wir beispielsweise auch bei einer Milcheiweißunverträglichkeit oder bei einer Milcheiweißallergie. Das heißt also, da ist schon so ein bisschen Spielraum. Und dann ist der zweite Punkt, wie sensibel ist diese Person, wenn sie denn eine Laktoseintoleranz tatsächlich hat? Also die meisten Leute, die ich kenne, die haben keine Probleme damit, beispielsweise auch einen Weichkäse zu essen. Und Weichkäse, da muss man vielleicht nochmal dazu sagen, ich hatte ja vorhin schon gesagt, da ist viel Molke drin und der größte Teil der Laktose geht bei der Käserei praktisch mit der Molke ab. Also in der Molke ist die ganze Laktose drin. Das heißt, da müsste man dann gucken. Ist es jemand, der sehr sensibel ist, würde ich sagen, okay, halte dich an die 3 Monate, bleib bei einem Bergkäse, da bist du auf jeden Fall safe. Ist es jemand, der da keine Schwierigkeiten mit hat, dann probierst du dann auch mal einen Weichkäse und wirst dann wahrscheinlich auch keine Schwierigkeiten damit haben.
Also im Endeffekt ist es quasi so eine Sache, die man wahrscheinlich dann auch für sich selber mal ausprobieren muss, wie man das dann verträgt, wenn man weiß, dass man Probleme damit hat. Von laktosefrei vielleicht zum Thema tierfrei. Wie gesagt, wir hatten ja in der letzten Folge, haben wir gesprochen mit einem Unternehmen, das eine pflanzliche Käsealternative herstellt auf Basis eines Pilzes mithilfe der Mikrofermentation. Hast du als Käseliebhaber so ein Produkt schon mal probiert oder generell eine vegane Käsealternative?
Probiert auf jeden Fall. Ich bin in meiner Laufbahn auch 16 Jahre im Molkereiprodukte-Einkauf gesessen. Da läuft einem sowas dann auch gelegentlich mal über den Weg. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Produkt aus der letzten Folge, ich habe mir die auch angehört, fand ich total spannend. Ist mir noch nicht über den Weg gelaufen, leider. Die Erfahrungen allerdings, die ich bis jetzt mit Produkten aus dieser Käseersatz-Range gemacht habe, muss ich sagen, waren für mich also bislang absolut nicht überzeugend. Und das liegt natürlich in erster Linie im Geschmack. Gut, kann man ja sagen, Geschmack ist bei jedem unterschiedlich. Das ist eine Sache, die man definitiv denn nicht allgemeingültig ranziehen kann. Aber ich sehe es auch so ein bisschen im Sekundären für mich so als ein Problem mit der Verarbeitung und teilweise auch mit den Zutatenlisten. Weil ich habe denn mit Käse habe ich ein relativ natürliches Lebensmittel. Und mit diesen Käsealternativen ist es ganz häufig so, dass ich hochverarbeitete Lebensmittel habe. Und also ich für mich persönlich würde da eher einen Bogen drum machen. Aber am Ende, ich würde nie jemanden Vorschriften machen. Und jeder soll essen, was er mag. Und wenn jemand von diesen Produkten überzeugt ist, ist das doch okay.
Ja gut, ich meine, eine Begründung, warum diese veganen Käsealternativen überhaupt hergestellt werden, sind ja auch die Nutztierhaltung, die Einsparung der Treibhausgasemissionen. Was sagst du dazu? Werden wir in 20 Jahren überhaupt noch genügend Kühe und Nutztiere haben, die uns Milch geben können? Und gibt's da dann vielleicht auch irgendwelche Möglichkeiten, CO2 einzusparen?
Naja, eine Möglichkeit, CO2 einzusparen, wäre in meinen Augen ja klar im Erhalt und der Förderung von Grünflächen zu sehen. Es gibt da Untersuchungen von der österreichischen AG Heumilch, die zu dem Schluss gekommen sind, dass es sich dabei nicht unbedingt um Waldflächen handeln muss. Also auch Weideland nimmt viel CO2 auf und wandelt das in Sauerstoff um. Und von daher glaube ich nicht, dass das Milchvieh hier bei artgerechter Fütterung das treibende Problem ist. Und für meinen Berufsstand und für meinen Job hoffe ich natürlich auch, dass wir in 20 Jahren noch genügend milchwirtschaftliche Betriebe haben und natürlich auch Käseproduktion.
Ja, wie hat sich denn das Verhalten der Konsumenten und Konsumentinnen in den letzten Jahren geändert? Kann man das sagen? Also wird zum Beispiel verstärkt Käse aus Bio-Haltung gekauft oder vielleicht auch mehr Käse von der Ziege oder Schafskäse? Wie ist da überhaupt das Verhältnis von Kuh, Schaf und Ziege zueinander?
Ja, also grundsätzlich muss man sagen, so in den letzten ungefähr 5 Jahren hat sich schon eine ganz gute Nachfrage nach gereiften Bergkäsespezialitäten abgezeichnet. Und wir haben momentan eigentlich so eher das Problem, dass man jetzt durch die inflationsbedingten Preisentwicklungen auch schon wieder so ein Abebben hat. Also vorher ist es auch gewesen, dass also gerade Bioqualität und auch Produkte aus regionaler Herstellung schon eine zunehmende Rolle gespielt haben. Das sind halt oftmals auch so ein bisschen Lippenbekenntnisse der Kunden, muss man sagen. Also auf der einen Seite, ich glaube, der Wille ist auf jeden Fall da, dass man sagt, okay, Bio ist gut und regionale Herstellung, das ist auch eine tolle Sache. Das ist ja auch zweifelsohne. Das Problem dabei ist es halt, dass das natürlich dann auch einen gewissen Preis mit sich bringt, weil diese Unternehmen ja wirtschaftlich arbeiten müssen. So zu diesem Thema der Milchart, ne, ob das jetzt Kuh, Schaf, Ziege oder Büffel ist. Ja, der Büffel ist leider Gottes im Moment eigentlich total raus, ne? Also auch weil sehr kostenintensiv in der Produktion. Schaf und Ziege findet man auf jeden Fall noch an den Theken, ne? Wird auch noch gekauft. Aber ich glaube, die Majorität ist da schon wirklich im Kuhmilchkäsebereich.
Mhm. Und gibt's für dich eigentlich als Käsesommelier irgendwelche wahrnehmbaren neuen Käsetrends, die es früher vielleicht so nicht gegeben hat, vor 10, 20 Jahren?
Oh ja, also ich begegne in letzter Zeit erfreulicherweise immer öfter Menschen, die sich für Genuss interessieren und eben auch gute Lebensmittel zu schätzen wissen. Und da besteht ein reges Interesse auch an Käse, ne, vor allem in Kombination mit anderen Lebensmitteln und Getränken. Und das muss halt nicht immer ganz klassisch so Käse und Wein sein. Ne, und wenn wir so in diesem Bereich bleiben wollen, alkoholische Getränke, da wird viel gemacht mit Käse in Verbindung mit Bier beispielsweise oder mit Whisky. Ne, und auch so dieser ganz bewusste Käsegenuss zusammen zum Beispiel mit einer guten Schokolade. Und da gibt es so viele atemberaubende Geschmackskombinationen auch noch zu entdecken. Und ich hoffe schon, dass wir da zukünftig noch viele Menschen begeistern können. Und ja, ein großes Problem, das wir haben, so die deutsche Esskultur, die ist ja in den letzten Jahrzehnten auch nicht besser geworden. Ne? Und das ist natürlich dann schon schlimm, wenn man das so selber als Credo hat oder als Aufgabe sieht, dass man da so ein bisschen gegensteuern will. Aber ich würde mich doch auf jeden Fall freuen, wenn dieser Trend so ein bisschen zunimmt und ich da meinen kleinen Teil denn dazu beitragen könnte, dass das auch in der Zukunft wieder ein bisschen an Bedeutung gewinnt.
Ja, wunderbar. Dann sagen wir schon mal direkt vielen lieben Dank, Captain Cheese oder unser Captain heute. Und Manon, was hast du denn aus der heutigen Folge für dich mitgenommen? Und hast du jetzt Lust auf irgendeinen speziellen Käsetrend direkt?
Also ich bin ja sowieso ein großer Käsefan, wie ich ja auch schon beim letzten Mal gesagt habe. Also ich bin tatsächlich ja auch bei dem richtigen Originalkäse von der Kuh, schmeckt mir einfach am besten und am allerliebsten, darf ich jetzt dem deutschen Käsesommelier wahrscheinlich nicht sagen, aber der französische Weichkäse darf es bei mir dann immer sein. Erstmal vielen Dank. Ich fand es interessant, wie Käse so hergestellt wird und dass du auch gesagt hast, dass man wirklich auch so diesen Unterschied schmeckt, wenn das jetzt so in einem Kreislauf ist, also quasi von einem Hof kommt und da quasi nichts zugekauft wird und dass man das dann auch wirklich merkt. Und natürlich, wie die Löcher in den Käse kommen. Meine Kinder, die stellen mir immer solche lustigen Fragen und jetzt kann ich sie ihnen beantworten. Ich wünsche der Käselandschaft auf jeden Fall, dass sie viele, viele Genießer weiterhin findet, weil das ist ein ganz tolles Produkt. Viel Kalzium, hast du gesagt, also gesund ist es auch und von daher alle mal ein bisschen Käse essen. Vielen Dank.
Jo, gerne.
Ja, lustigerweise das Thema mit den Löchern im Käse, das war tatsächlich auch erst, ich glaube vor 2 Wochen oder sowas, hatte ich die Frage auch schon im Angebot von meiner Tochter. Also von daher tatsächlich ein großes Trendthema. Vielleicht können wir diesen Podcast dann einfach auch unseren Kindern mal vorspielen. Sehr gut. Vielen Dank. Auf alle Fälle viel gelernt heute und in diesem Sinne, Manon, wir beide hören uns dann wieder Ende März, dann wieder mit einem neuen Thema.
Genau. Bis dahin.
Bis dahin. Guten Start in den Frühling. Tschüss.
Tschüss.
Ernährung Plus, der Foodcast. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcast-Portalen und Streamingdiensten.